Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Heute wurde der aktuelle Weltenergieausblick veröffentlicht und der fordert einen schnelleren Umbau der Energieversorgung. Ewigkeitschemikalien im Neckar und im Boden, das PFAS-Problem in Baden-Württemberg. Hunger und Mangelversorgung. Zum heutigen Welternährungstag ein Gespräch mit der Ernährungsökonomin Daniela Weible vom Thünen-Institut. In unserer Serie zur Biodiversität geht es auch um Ernährung, Artenvielfalt und EU-Agrarpolitik, Kapitulation vor der Agrarlobby, Kfz-Versicherungen und wie man steigende Kosten dafür begrenzen kann. Dazu später mehr im Verbrauchertipp. Die Internationale Energieagentur in Paris legt heute ihren Jahresbericht vor und verlangt, beim Umbau der weltweiten Energieversorgung mehr Tempo an den Tag zu legen. Holger Beckmann fasst zusammen.
Kriege, Krisen, eine instabile Weltlage. Für die Internationale Energieagentur in Paris ist all das eine Aufforderung an die Staaten der Erde, die Energieversorgung schneller als bisher klimaneutral zu machen. In ihrem heute veröffentlichten Jahresbericht kommt die Organisation mit Sitz in Paris zu dem Schluss, dass alles, was man bei der Energieproduktion bisher für sicher und verlässlich gehalten habe, nicht mehr sicher und verlässlich sei. Im Gegenteil, zunehmende und mit Gewalt ausgetragene internationale Konflikte gefährdeten die bisherigen Versorgungssysteme und der Klimawandel zeige die Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Dennoch, so die Organisation, gäbe es ab Mitte des Jahrzehnts vermutlich eine weltweit abnehmende Rohölnachfrage, was den Preisdruck senke und Verbraucher entlaste. Diesen Spielraum sollten Staaten nutzen, um die Energiewende mit erheblichen Investitionen stärker voranzutreiben, so die Energieagentur. Den jetzigen Berechnungen zufolge könnte erneuerbare Energie bis 2030 bereits mehr als die Hälfte der weltweiten Stromversorgung ausmachen. Allerdings reiche das nicht aus, weil auch Kohle, Gas und Öl zum Heizen und als Kraftstoff schneller durch grüne Energieträger ersetzt werden müssten.
Holger Beckmann war das zum World Energy Outlook 2024. PFAS, diese Kurzform, fasst eine Gruppe von Chemikalien zusammen, mit denen zum Beispiel Bratpfannen beschichtet werden, damit man weniger Fett braucht, und Outdoorjacken, damit sie Wasser und Schmutz abweisen. Manche PFAS-Verbindungen sollen krebserregend wirken. In einigen Regionen Baden-Württembergs sind zahlreiche Äcker zurzeit nur eingeschränkt nutzbar. Grund: die hohe PFAS-Belastung. Und ein Chemiewerk in Bad Wimpfen leitet PFAS regelmäßig in den Neckar ein, mit behördlicher Genehmigung. Thomas Wagner zum Stand der Dinge.
Ein sonniger Herbstnachmittag in der 7000 Einwohnerstadt Bad Wimpfen, ganz im Norden Baden-Württembergs. Mit seinen sorgsam sanierten Altstadtfassaden macht sich eine Art heile Weltgefühl im Zentrum breit. Da mag eine Frage so gar nicht in den Rahmen passen.
Polyfluoralkylsubstanzen, was ist das? Schon mal gehört?
Keine Ahnung. 0,0 Ahnung. Wissen Sie, was das heißt?
Ich werde mal drüber da unten die Firma. Ist doch eine Chemiefirma. Soweit oder so.
Gut 10 Minuten Fußmarsch dauert der Weg leicht bergab zum Neckarufer. Man läuft durch hohes Gras und Gestrüpp. Nicht weit vom Fluss entfernt mehrere riesige Metalltanks mit Röhren miteinander verbunden. Ein Zweigwerk des weltweiten Chemiekonzerns Solvay mit Sitz in Brüssel. Von dort werden täglich von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt Chemikalien in den Neckar geleitet. Bei den eingeleiteten Substanzen handelt es sich um Trifluoressigsäure, kurz TFA, ein Zerfallsprodukt von PFAS, den sogenannten per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen. Und diese Brühe fließt mit dem Segen der Behörden in den Neckar.
Bei der angesprochenen Genehmigung handelt es sich um eine bis 31.12.2044 befristete wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von betrieblich bzw. prozessbedingt anfallendem Abwasser nach vorheriger Behandlung und von Abwasser aus indirekter Kühlung.
Bestätigt das Regierungspräsidium Stuttgart als zuständige Überwachungsbehörde. Ein paar Zeilen später heißt es ergänzend:
Darin wurde für TFA ein Überwachungswert von einem Kilogramm pro Stunde festgelegt.
Bedeutet, im Mittel
darf maximal 1 Kilogramm TFA pro Stunde in den Fluss fließen. Wie sich auf der Website der Fachschaft Pharmazie an der Uni Freiburg nachlesen lässt, sammeln sich solche PFAS in der Umwelt und im Körper an. Sowohl TFA als auch PFAS gelten zudem als Ewigkeitschemikalien, die nicht mehr zerfallen. Dass diese Substanzen bei Bad Wimpfen in den Neckar fließen, klingt von daher ziemlich unappetitlich, ist aber nach Darstellung des Regierungspräsidiums Stuttgart rechtskonform. Grundlage ist das Wasserhaushaltsgesetz, schreibt die Behörde und ergänzt, die geltende Abwasserverordnung kenne keinen Grenzwert für TFAs, dem Zerfallsprodukt von PFAS. Kein Grenzwert?
Es ist inzwischen auch nachgewiesen, dass verschiedene Stoffe aus dieser Stoffgruppe zum Beispiel in größeren Konzentrationen krebserregend sind.
Erklärt Silvia Pilarski-Grosch, baden-württembergische Landesvorsitzende des Naturschutzverbandes BUND. Dass wie bei Bad Wimpfen solche Stoffe in die Umwelt gelangen, ist nach ihrer Kenntnis alles andere als ein Einzelfall.
Was seit 10 Jahren der Umweltskandal in Sachen PFAS ist, ist im Raum Baden-Baden-Rastatt. Da wurden wohl Schlämme aus Papierfabriken ausgebracht auf die Felder und dort ist der Boden einfach verseucht mit PFAS. Also da sieht man, dass diese Stoffe schon auch Vergiftungscharakter haben.
Das Problem, PFAS sind nicht gleich PFAS. Bei manchen lässt sich eine giftige Wirkung nachweisen, bei anderen wiederum nicht, heißt es in der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Stuttgart.
Bei den PFAs handelt es sich um eine große Gruppe, mehrere tausend, von Chemikalien. Für einige dieser Einzelstoffe gibt es aufgrund ihrer nachweislich schädlichen Wirkung auf die menschliche Gesundheit bereits gesetzliche Regelungen.
Allerdings trifft dies laut BUND-Mitteilung nur auf 20 der über 10.000 PFAS-Einzelsubstanzen zu. Ob die anderen giftig sind oder nicht, das sei eben noch gar nicht erforscht, heißt es. Die BUND-Landesvorsitzende Silvia Pilarski-Grosch fordert daher ein generelles PFAS-Verbot, am besten auf europäischer Ebene. Die Industrie allerdings beharre darauf, PFAS weiter verwenden zu dürfen, zur Beschichtung von Bratpfannen, Outdoor-Jacken, auch zur Imprägnierung von Windkraftanlagen.
Das ist unsere Forderung, nämlich zu sagen, ihr müsst der Industrie sagen, das geht so nicht weiter und dann muss es langsam aus dem Markt genommen werden.
Ewigkeitschemikalien im Neckar und im Boden, das PFAS-Problem in Baden-Württemberg. Der Welternährungstag geht auf die Gründung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, im Jahr 1945 zurück. Am 16. Oktober wird er als weltweite Veranstaltung begangen. Und leider muss man heute sagen, dass es um die Ernährungssicherheit in der Welt zurzeit so schlecht steht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Konflikte, Krisen und politische Instabilität sind einige der Ursachen. Darüber habe ich am Vormittag mit Daniela Weible gesprochen, die sich beim Johann-Heinrich-von-Thünen-Institut in Braunschweig mit Welternährung beschäftigt.
Die Gründe für Hunger bzw. Unterernährung weltweit, die sind sehr komplex. Das heißt, sehr viele Faktoren spielen mit rein, warum es Hunger weltweit gibt. Die von Ihnen genannten Gründe tragen in letzter Zeit sehr stark dazu bei. Das heißt, die wirtschaftlichen Krisen, bewaffnete Konflikte und hohe Preise für Lebensmittel tragen dazu bei, dass der Hunger in den letzten 10 Jahren nicht mehr sehr stark reduziert werden konnte und die Zahlen auch wieder steigen.
Welche Gründe sehen Sie darüber hinaus für Hunger und auch für Mangelernährung?
Die Gründe für Hunger kann man in erster Linie darin finden, dass wir zwar ausreichend Lebensmittel produzieren weltweit, das heißt, Hunger ist nicht ein Problem der Menge, sondern es ist eher die Folge einer ungleichen Verteilung. Und die ungleiche Verteilung findet vor allem zulasten des globalen Südens statt. Das heißt, im globalen Süden gibt es viele Länder, die sehr arm sind, wirtschaftlich nicht sehr stark entwickelt. Und hier leben vor allem viele Menschen auch von der Landwirtschaft und sind von der Landwirtschaft abhängig. Das heißt, sie produzieren Lebensmittel, versorgen sich selbst damit und verkaufen die am Markt.
Es gibt ja auch das Phänomen des versteckten Hungers, auf das Sie hinweisen, den Mangel an Mikronährstoffen. Wie kommt der denn zustande?
Bisher spricht man ja, wenn man von Hunger spricht, vom offensichtlichen Hunger. Es gibt aber auch diesen versteckten Hunger, der eben auch eine Form der Fehlernährung darstellt und als eine unzureichende Zufuhr an lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen beschrieben wird, die eben der Körper in geringen Mengen benötigt. Und dieser Hunger heißt versteckter Hunger, der eben die Auswirkungen eines Mangels weniger offensichtlich sind. Und dieser Hunger spielt auch eine sehr große Rolle. Geschätzt leiden viel mehr Menschen an verstecktem Hunger als an diesem offensichtlichen Hunger. Die Schätzungen sind hier aber auch sehr schwer, da er eben quasi versteckt auch häufig auftritt, aber man geht davon aus, dass mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit von verstecktem Hunger betroffen sind. Und dieses Problem ist auch nicht nur ein Problem des globalen Südens. Der versteckte Hunger tritt sozusagen in allen Regionen der Welt auf und auch in allen Altersgruppen.
Auf der anderen Seite sehen wir ja das Übergewicht als im Wortsinn zunehmendes Problem auch überall in der Welt. Was sind die Gründe dafür?
Ja, Übergewicht ist auch sehr stark gestiegen in den letzten Jahren und hat sich quasi fast verdoppelt in den letzten 40, 50 Jahren. Die Gründe hierfür sind sehr vielfältig. Zum einen ist es auch eben eine Herausforderung, die quasi in allen Regionen der Welt auftritt. Das heißt, es ist nicht irgendwie ein Problem des globalen Nordens, sondern das tritt weltweit überall auf und auch in Ländern mit mittleren und niedrigen Einkommen kann man beobachten, dass hier die Zahlen sehr stark steigen. Die Ursachen sind vielfältig. Eine wesentliche Ursache, die man eben anführt, ist die Verwestlichung der Ernährungsgewohnheiten, vor allem in Entwicklungsländern. Das heißt, dass sich die Ernährungsgewohnheiten in diesen Ländern immer mehr den westlichen Ernährungsgewohnheiten anpassen. Und dazu kommen auch noch zum Teil genetische Faktoren, aber auch psychosoziale Faktoren. Und was auch eine wesentliche Rolle spielt, sind die Ernährungsumgebungen. Das heißt, wie ist meine Umgebung und ermöglicht die Umgebung mir eine gesunde Ernährung oder fördert sie eben Übergewicht und Adipositas?
Vor allem für Afrika wird ja vorhergesagt, dass das Bevölkerungswachstum noch eine ganze Weile weitergehen wird. Wie sollen künftig alle satt werden? Sie haben gesagt, wir haben genug Lebensmittel, aber wie lässt sich zum Beispiel das Phänomen Lebensmittelverschwendung in den Griff bekommen?
Die Lebensmittelverschwendung macht einen sehr großen Teil aus. Aktuell werden 1/3 aller produzierten Lebensmittel weltweit verschwendet, das heißt weggeworfen. Und die Lebensmittel, die verschwendet werden, die entstehen entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Das heißt, zu Beginn der Wertschöpfungskette, in der Produktion, aber auch in der Verarbeitung und letzten Endes im Haushalt oder in der Gastronomie entstehen Abfälle. Und an all diesen Stufen der Wertschöpfungskette muss man eben ansetzen, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren.
Zum Welternährungstag heute war das ein Gespräch mit der Ernährungsökonomin Daniela Weible vom Thünen-Institut.
Frieden mit der Natur. Eine Serie zur Weltnaturkonferenz COP16 in Cali.
Das Artensterben abbremsen, Existenzen sichern, Naturräume schützen und wiederherstellen. Es sind große Themen, die ab Montag im kolumbianischen Cali auf der Tagesordnung stehen. Die UN-Weltnaturkonferenz COP16 will vom Schwung der vorigen Veranstaltung vor 2 Jahren in Montreal profitieren, wo man sich auf ein ehrgeiziges Abkommen einigte. Wie sieht das praktisch aus, zum Beispiel in der europäischen Landwirtschaft? Ernährungssicherheit und Naturschutz. Kapituliert die EU vor der Agrarlobby? Annabel Brockhus über Kontroversen und Konsens.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bringt es im September 2024 auf den Punkt. Farmers are among the first victims of climate change and loss of nature. Landwirte gehören zu den ersten Opfern von Klimawandel und Artensterben. Und sie können beide Krisen verschärfen, je nachdem, wie sie wirtschaften. Die Politik habe es noch nicht geschafft, die Interessen der Landwirte mit den Interessen der Natur zu versöhnen.
We all remember the farmers' protests all over Europe at the beginning of this year.
Das hätten die Bauernproteste Anfang des Jahres gezeigt. Die Bauern fühlten sich unter Druck gesetzt durch hohe Kosten, Umweltauflagen, Bürokratie. Vor dem Europaparlament brannten Holzpaletten und Heu. Das Ergebnis? Die EU hat die Regeln gelockert. Zum Beispiel bekommen die Landwirte mehr Spielraum, welche Böden sie in welcher Jahreszeit schützen. Auch sind sie nicht mehr verpflichtet, 4% der Ackerflächen unbebaut und damit Pestizid- und Düngerfrei zu halten.
Die paar Greening-Maßnahmen, die wir drin hatten, sind ja dann angesichts der Bauernproteste noch vor der Wahl im Eilverfahren abgeräumt worden,
sagt die grünen Europaabgeordnete Jutta Paulus rückblickend.
Die politischen Mehrheiten sind so, ja.
So, dass es schwer ist, Landwirtschaft und Umweltschutz auf politischer Ebene zusammenzubringen. Dabei wollte die EU die gemeinsame Agrarpolitik reformieren und Zahlungen enger an Gemeinwohlleistungen wie Klima- und Umweltschutz oder das Tierwohl knüpfen. Aktuell erhalten Landwirte vor allem Pauschalgeld für ihre Flächen. In Deutschland etwa 280 Euro pro Hektar pro Jahr. Harald Grete, Agrarwissenschaftler und Co-Direktor von Agora Agrar, kritisiert das stark.
Aus meiner Sicht ist das wie ein Klotz am Bein der Landwirtschaft, dieses Festhalten an den pauschalen Flächenprämien. Und das eigentlich fatal, weil wir unsere Ziele nicht erreichen.
Das hat auch vor kurzem der Europäische Rechnungshof bestätigt. Die nationalen Pläne der gemeinsamen Agrarpolitik seien zu schwach und nicht gut auf den Green Deal der EU abgestimmt. Mit dem Green Deal will die EU bis 2050 klimaneutral werden. Christine Schneider ist die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-CSU im Europaparlament. Auch sie sieht, dass die Mitgliedstaaten die bestehenden Möglichkeiten besser nutzen könnten. Und trotzdem.
Die gemeinsame Agrarpolitik war nie angelegt als ökologisches, als Naturschutzprogramm, sondern sie ist immer dafür angelegt, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren.
Dass die gefährdet sein könnte, belegen die Zahlen nicht. Die EVP hat sich vor der Europawahl als Bauernpartei bekannt. Die Abgeordnete Christine Schneider betont:
Natürlich wollen wir nachhaltigere Praktiken in Europa finanzieren und unterstützen. Aber ob das leistbar ist mit Vorgaben von 25% Biolandwirtschaft, da mache ich 3 Fragezeichen dran.
In Brüssel ist aktuell oft die Rede von einem Anreizmodell.
Mein Ansatz wäre zu sagen, diejenigen, die das Trinkwasser schützen, die sollen Geld kriegen. Diejenigen, die diese Strukturelemente anlegen, Heckenpflanzen, Tümpelchen, Obstbäume, whatever, die sollen Geld bekommen und eben auch dauerhaft Geld bekommen.
Sagt zum Beispiel Jutta Paulus. Ursula von der Leyen hat einen Strategiedialog zur Zukunft der europäischen Landwirtschaft eingesetzt. Ein Gremium aus Landwirten, Umwelt- und Verbraucherschützern und Wirtschaftsvertretern. Und auch dieses Gremium kommt zu dem Schluss, Landwirte sollten belohnt werden, wenn sie mehr für den Klima- und Umweltschutz tun, als das EU-Recht fordert, heißt es in dem Abschlussbericht. Nicht nur die gemeinsame Agrarpolitik war im vergangenen halben Jahr ein Streitpunkt in Brüssel. Auch das Naturwiederherstellungsgesetz. Fast wäre es gescheitert.
Ich habe noch nie erlebt, dass wir so hart gekämpft haben, und zwar im negativen Sinn hart.
Erinnert sich die bayerische Sozialdemokratin Maria Neuchel an die knappe Abstimmung. Sie sitzt seit 10 Jahren im Europäischen Parlament und im Agrarausschuss. Die knappe Abstimmung lag auch am Widerstand der konservativen EVP. Ziel des Gesetzes ist es, Ökosysteme zu renaturieren. Statt Kiefernplantagen naturnahe Wälder zu fördern, Flüsse bekommen mehr natürlichen Raum, Moore werden wieder vernässt. Bis 2030 mindestens auf 1/5 der geschädigten Flächen. Damit will die EU ein Ziel des Weltnaturvertrags von Kunming-Montreal erreichen. Die Grüne Jutta Paulus war Schattenberichterstatterin für das Gesetz im EU-Parlament.
Nichts wäre peinlicher gewesen und auch destruktiver für die Debatte, wenn man nach Kolumbien hätte fahren müssen und sagen, ja, das hat leider nicht geklappt mit diesem Gesetz, weil der politische Wille ist nicht da.
Denn in Kolumbien soll es darum gehen, wie der Weltnaturvertrag konkret umgesetzt werden kann. In dem Vertrag steht auch das Ziel, die Umweltverschmutzung durch Pestizide zu verringern. Hier ist die EU-Kommission 2 Jahre später noch keinen Schritt weiter. Ihren letzten Gesetzesvorschlag für einen nachhaltigeren Einsatz von Pestiziden musste sie nach viel Kritik zurückziehen. Umwelt- und Agrarpolitiker erwarten eigentlich einen neuen Aufschlag.
Ich habe mit einem gewissen Entsetzen wahrgenommen, dass in keinem der Mission Letters, also der Arbeitsaufträge für die designierten Kommissare, etwas dazu drinsteht,
sagt die Grüne Jutta Paulus. Die Sozialdemokratin Maria Neuchel setzt dennoch Hoffnung in den designierten Agrarkommissar Christoph Ansen aus Luxemburg, einen Konservativen. Sie kennen sich aus seiner Zeit als Europaabgeordneter. Er saß im Umweltausschuss.
Er ist einer aus der Umweltbewegung. Vielleicht geht er einen Schritt nach vorne.
Und auch der strategische Dialog zur Zukunft der Landwirtschaft lässt manche auf eine konstruktivere Debatte hoffen. Denn immerhin saßen hier über ein halbes Jahr Landwirte, Umwelt- und Verbraucherschützer mit Wirtschaftsvertretern zusammen und haben sich am Ende auf ein gemeinsames Dokument geeinigt, betont der NABU-Vorsitzende Jörg Andreas Krüger.
Wir sind alle ein bisschen müde davon, dass in der Politik und in der Gesellschaft alles zerstritten und zerredet wird. Und dass das möglich ist und dass das so eine ganz andere Tonalität hat, als es beispielsweise die Bauernproteste Anfang des Jahres hatte, das stimmt mich sehr optimistisch und das ist ein wichtiger Schritt in die Zukunft.
Gastgeber Kolumbien, wo Schutz von Artenvielfalt und Natur lebensgefährlich ist. Darum geht es morgen in unserer Serie zur Biodiversität.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Autoversicherung wird teurer und das ist ein guter Anlass, alte Verträge zu überprüfen oder vielleicht sogar den Versicherer zu wechseln. Die Stiftung Warentest hat mehr als 160 Tarife verglichen und die Preisunterschiede sind erheblich. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
Die meisten Autoversicherungen laufen von Januar bis Dezember und verlängern sich um ein Jahr, wenn sie nicht gekündigt werden. In diesem Jahr endet die ordentliche Kündigungsfrist am 2. Dezember. Dieser Stichtag ist eine Option, sich einen neuen und vielleicht günstigeren Tarif zu suchen, sagt Michael Sittig, Versicherungsexperte bei der Stiftung Warentest. Doch natürlich gelte auch bei Preiserhöhungen ohnehin ein Sonderkündigungsrecht.
Die Autoversicherungsbranche hat Beitragserhöhungen angekündigt für dieses Jahr, für nächstes Jahr. Wer eine Erhöhung bekommt, hat einen Monat lang Zeit, seinen Vertrag zu kündigen. Wenn also Mitte Dezember zum Beispiel erst die Beitragserhöhung ins Haus flattert, kann ich bis Mitte Januar kündigen.
164 Tarife für den obligatorischen Kfz-Haftpflichtschutz oder auch die freiwilligen Kaskoversicherungen wurden untersucht. Da Anbieter im Laufe der Zeit ihre Angebote und Konditionen verändern, sollten Versicherte ohnehin ab und an ihre alten Verträge überprüfen. Für die Untersuchung formulierten die Warentester einen Mindestschutz. So sollten bei Teilkaskoverträgen beispielsweise nicht mehr nur Marderbisse versichert sein, sondern generell Schäden am Fahrzeug durch Tierbisse. Und beim Vollkaskoschutz sollte inzwischen schon eine Neupreisentschädigung für ein Jahr und nicht nur für wenige Monate gewährt werden.
Neupreisentschädigung bedeutet, wenn ich ein neues Auto Vollkasko versichere und ich habe in dieser Frist für die Neupreisentschädigung einen Totalschaden, bekomme ich das Geld, um mir das Auto neu kaufen zu können. Ich bekomme nicht nur den Zeitwert des Autos, der ja in der Zwischenzeit gesunken ist, sondern ich bekomme wirklich die volle Summe und kann mir das Auto neu kaufen. Das ist für Neuwagenbesitzer sicherlich ein wichtiger Schutz.
Allerdings müsse man oft auch nicht gleich den Anbieter wechseln, um ein günstigeres Tarifangebot zu erhalten. Die Warentester zeigen deshalb einige Stellschrauben auf, mit denen in Altverträgen die Versicherungskosten gesenkt werden können. Empfohlen wird beispielsweise beim Teilkaskoschutz 150 Euro und bei der Vollkasko-Variante 300 Euro Selbstbehalt zu vereinbaren. Auch das helfe, bei der Jahresprämie zu sparen. Warentester Michael Sittig nennt noch ein weiteres Beispiel. Wer im Vertrag vor Jahren einen großen Fahrerkreis angegeben hat, etwa die eigenen erwachsenen Kinder, zahlt per se mehr.
Die sind aber inzwischen aus dem Haus, haben eigene Autos, eigene Verträge und ich habe aber in diesem Fahrerkreis nichts geändert. Dann mache ich den einfach wieder kleiner. Und der Fahrerkreis ist ein wichtiges preisbestimmendes Merkmal, dann wird der Vertrag günstiger.
Was auch für die Tarifklausel der Werkstattbindung gilt. Hier bestimmt zwar der Versicherer, wo eine Reparatur stattzufinden hat, doch könnte ein Vertrag durch diese Vorgabe um 10-20% günstiger sein. Fazit der Warentester: Ein Preisvergleich bei den Autoversicherern lohnt sich. Das Sparpotenzial sei teilweise sogar recht hoch. Wie das Beispiel eines Fahranfängers mit Haftpflicht und Teilkaskoschutz zeige, Michael Sittig.
20 Jahre alt, fährt ein normales Auto, nichts besonders Luxuriöses, zahlt beim teuersten Versicherer rund 3.000 Euro Jahresprämie und beim günstigsten rund 1.000. Das sollte doch Motivation genug sein, um vielleicht den eigenen Vertrag auf den Prüfstand zu stellen, um mal einen Preisvergleich durchzuführen.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger war das. Die verheerenden Brände in Bolivien haben mittlerweile eine Fläche zerstört, die größer als Portugal ist. Laut Daten des für die Satellitenüberwachung zuständigen brasilianischen Instituts für Weltraumforschung habe sich die Zahl der Brandherde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifacht. Gleich geht es hier weiter mit den Informationen am Mittag und Christoph Heinemann. Albanien, die ersten 16 Migranten sind im italienischen Aufnahmezentrum angekommen. Das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhnmann.